Passau hat ein Gefängnis und dort sind ein evangelischer und ein katholischer Seelsorger. Und ich habe von einem in Ruhestand gehenden evangelischen Pfarrer die Nachfolge angetreten für 2 Jahre. Und er hat mich dann auch so eingewiesen, worauf ich achten muss. Eigenen Parkplatz hatte ich dort und so weiter und so weiter. Und Weihnachtsfeiern hatten wir auch. Die Frauen aus den Gemeinden haben dann so Tütchen gepackt und haben wir Weihnachten gefeiert. Und dann meinte er, pass auf, bei der Weihnachtsfeier darfst du ein Lied nicht singen, mach hoch die Tür. Da muss ich immer dran denken, wenn ich dieses Lied singe, das wäre nicht angebracht. Papi, du hör mal. Keine hoffnungsvolle Reaktion des Vaters. Papa, hörst du mich? Vater, etwas gedehnt und uninteressiert. Ja. Papi, gehen wir in den Zoo? Keine sichtbare Reaktion. Du, Papi, gehen wir? Ja oder nein? Vielleicht? Ja, wir gehen. Juhu, Papi hat ja gesagt. Riesige Freude hat dann die Kinder erfüllt. Dies habe ich einige Male in der eigenen Familie erlebt. Die waren schon mit einem Vielleicht zufrieden. Nicht mit einem klaren Ja. Papa hat vielleicht gesagt. Und mit diesem Ja verfliegt dann die quälende Ungewissheit. Und nach diesem Ja sehnen wir uns. Und ich denke, dass unser Leben Sehnsucht ist. Habe ich heute noch im Bayerischen Rundfunk, im 2. Programm, Edwin hat es auch gehört, die Reportage über Siegfried Fietz, der Augustinus zitiert hat, dass alles auf Sehnsucht ausgerichtet ist. Wir sehnen uns nach dem Ja. Nicht nur die Braut und der Bräutigam. Wir benötigen das Ja wie den Sauerstoff zum Leben. Geboren werden wir in eine Welt, in der das Nein vorherrscht. Und viele, viele Menschen bekommen das schon im Mutterleib zu spüren. Woher kommt die bedrückende Einsicht? Ich bin nichts wert. Ich bin nichts wert. Sie entsteht aus dem Nein, das der Mensch als Embryo, als Säugling und Kind erfährt. Wisst ihr, ist nicht meine Erfindung. Das haben Menschen herausgefunden, die schlauer sind wie ich und die auch mehr Zeit haben, andere zu befragen. Und die haben festgestellt, als Wunschkinder werden die wenigsten Menschen geboren. Fragt mal eure Eltern. Manche Zufalls- oder Überraschungskinder werden dann dennoch nachher liebevoll angenommen. Das erleben jedoch nicht alle Menschen. Siehe Soziologin Orna Donat. Lest euch das mal durch. Sie hat 23 Frauen befragt, die Kinder geboren haben. Sind sie glücklich, Mutter geworden zu sein? Und alle 23 sagen nein. Es war eine Umfrage in Israel. Ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht die ganze Umfrage, die ganze Studie von dieser Frau, die selbst auch keine Kinder haben will, ganz bewusst nicht, gelesen, ob sie auch solche Menschen oder solche Frauen angetroffen hat, die ein Ja zu ihrem Kind haben. Aber diese 23, in dieser weiten, breiten Jahresspanne, haben gesagt nein. Wie reagierst du auf diese Studie? Wir Frommen. Kopfschütteln? Dann pass auf, dass der Kopf nicht abfällt. Erhobenen Zeigefinger, pass auf, dass er nicht abbricht. Wir sind nicht dazu berufen, anzuklagen Oder auch diese Mütter anzuklagen, das ist nicht unser Amt, das ist nicht unser Dienst, dazu sind wir nicht berufen. Wir sind dazu berufen, für diese Mütter zu beten und sie dennoch wegen ihrer Ehrlichkeit, wenn uns solche Menschen begegnen, lieb haben. Und ich weiß, dass Jesus und unser Vater im Himmel auch diese Menschen lieb hat. Jedes Nein schmerzt. Wie viel Nein hast du in der vergangenen Woche gehört? Wie viele Wunden haben Nein in der vergangenen Woche oder im vergangenen Monat dir zubereitet? Und wisst ihr, weshalb ein Nein schmerzt? Es trennt. Es trennt. Zurück jetzt zu den Ungewollten. Manchmal bestätigt sich diese Erfahrung durch Wochenendeltern. In meinem Bekanntenkreis wächst ein 12-jähriger Junge an, auf. Der hat mittlerweile schon 3 Elternpaare gehabt in diesen 12 Jahren. Die eigene Mutter wollte ihn nicht haben. Und der eigene Vater schafft es nicht. Und deshalb wächst er in einer Familie auf. 3 Stück. Weihnachten treffe ich ihn wieder. Und dann gibt es noch einen Grund, wo das Nein sehr schmerzhaft ist. Das ist hauptsächlich so eine Beziehung zwischen Söhnen und Vätern. Das lass mal lieber sein, das kannst du nicht. Ich habe dich nicht gewollt, kennt Fortsetzungen. Aus diesem Nein erwächst Angst, Misstrauen und dann auch Ich-Anspruch. Angst, Misstrauen, Ich-Anspruch können auch in der Gemeinde Jesu zu einem beherrschenden Element werden. Das findet nicht nur draußen in der Bahnhofsmission statt, wie meine Frau das immer wieder berichtet, wenn sie vom Dienst zurückkommt. Auch in der Gemeinde. Angst, Misstrauen, Ich-Anspruch hat sich auch schon in der Gemeinde Jesu von Anfang an, studiert mal die Jüngerschaft, was da los war. Das waren auch keine frommen Heilige, auch wenn sie nachher als Heilige zugesprochen wurden von der katholischen Kirche. Und der Apostel Paulus hat dies in der Gemeinde zu Korinth auch angetroffen. Und ich lese dennoch, obwohl er ausgelegt ist, den Text noch einmal. 2. Korinther 1, Vers 18 bis 24. Der treue Gott möge verhüten, dass mein Wort euch gegenüber so doppelbödig ist. Denn nur Gottes Sohn Jesus Christus, den ich mit Silvanus und Timotheus bei euch verkündigt habe, ist das Ja und das Nein zugleich. Alles, was Gott je versprochen hat durch Jesus Christus, hat er das Ja der Erfüllung gesprochen. Auf dieses Ja antworten wir daher im Gottesdienst der katholischen Kirche nach der Schriftlektüre mit dem bestätigenden Amen oder so sei es zur Ehre Gottes. Gott gibt uns und euch in Jesus Christus festen gemeinsamen Boden unter die Füße. Er versiegelt uns auch und macht uns undurchlässig für alles, was uns von außen bedroht, indem er den Heiligen Geist als Vorgeschmack für das Kommende in unsere Herzen legt. Ich bin einfach deshalb nicht zu euch gekommen, weil ich euch schonen wollte. Gott ist mein Zeuge, denn ich will ja euer Christentum nicht beherrschen, sondern nur zu eurer Freude beitragen, denn ihr seid ja schon recht standhaft im christlichen Glauben. Soweit dieser Text nach Berger Nord. Misstrauen ist gegenüber dem Apostel Paulus in Korinth aufgekommen. Die Ursache, ein versprochener Besuch, den hat Paulus nicht eingehalten. Und irgendwie konnte er sein Versprechen nicht einhalten. Für die Korinther war Paulus deshalb wankelmütig. Rin in eine Kartoffel, raus aus den Kartoffeln oder wie im Wind das Schilfrohr oder die Kornähren. Er war wankelmütig. Einmal so und dann wieder so. Und wir kennen ja so dieses Sprichwort, wer einmal lügt, nicht, den glaubt man nicht. Und damit hat Paulus hier zu kämpfen. bei den Geschwistern in Korinth. Und Paulus konnte und wollte die Vorwürfe, die aus Korinth kamen, nicht einfach so hinnehmen. Er verlässt den Weg des Schweigens und er fegt nicht in Windeseile nach Korinth. Nein. Ach, das kennen wir heute kaum noch, ne? Er schreibt einen Brief. Er schreibt einen Brief. Und in diesem Brief ist nicht er, der gemobbte Apostel, das Thema, sondern Jesus, sein Herr, der auch der Herr der Korinther ist. Interessant, wie der Apostel hier argumentiert. Fällt auf mich schlechtes Licht, dann wird auch mein Herr in diesem Licht gesehen. Kennt ihr den Satz? Ach, und der wollte Christ sein. Und der wollte Christ sein. Und so fühlt der Apostel Paulus sich. Wenn jetzt auf mich schlechtes Licht fällt, wegen meinem vergangenen Besuch oder Nicht-Besuch, den ich da antreten konnte, dann fällt auch auf meinen Herrn dieses schlechte Licht. Merken wir, welche Verantwortung der Apostel Paulus hier trägt? Wie ernsthaft er seine Nachfolge nimmt. Und er will alles dran setzen, dass kein schlechtes Licht auf seinen Herrn fällt. Und Paulus kramt nicht ein paar fadenscheinige Entschuldigungen vor. Von wegen Autobahn überfüllt. Die Ampel hatte so eine lange Rotphase. Und da war auch noch Schnee auf der Straße. Kam noch Glatteis hinzu. Und dann zogen wieder so viele Schafherden über die Straße. Das hält im Orient auf. So etwas. Und Timotheus, mein Sekretär, hat mich nicht erinnert. Und ich hatte von diesen langen Fußwegen Blasen an den Füßen und Lukas, der Arzt, hat diese nicht behandelt. Manche beten ja, lieber Gott, ich bin dir dankbar für all die Ausreden, die du mir einflößt. Nein, der Apostel Paulus setzt ganz oben an. Er sagt, Gott ist mein Zeuge. Gott ist mein Zeuge. Und nun kann man Gott als Zeugen sehr schnell erwähnen, nicht? Ich schwöre beim Barte des Propheten. Gibt's ja auch, nicht? Oder ich schwöre beim Grab meiner Mutter. Das sind alles so Sprüche, die wir Menschen erfunden haben. Um das, was ich sage, noch zu unterstreichen. Paulus sagt hier, Gott ist mein Zeuge. Und nun kann man Gott als Zeugen sehr schnell erwähnen. Er kann auch ganz schnell als Ausrede angeführt werden. Denn zu sehen ist er ja nicht, oder? Wir sehen doch nur, was wir vor Augen haben. Doch Paulus ist weit davon entfernt, Gott als Vorwand vor seinen Karren zu sperren. Er beruft sich auf Gott, weil Gott für ihn ganz real gegenwärtig ist. Apostelgeschichte 9 habe ich hier dargestellt. Ihr kennt die Geschichte, wo der Apostel Paulus wutschnaubend auf dem Weg nach Damaskus ist. Und da begegnet ihn der Herr. Er hat ihn gehört. Er verfolgte die Gemeinde. Und was sagt Jesus? Ich identifiziere mich mit der Gemeinde. Warum verfolgst du mich? Ich habe zwei Bilder hier auf die Wand geworfen. Und wisst ihr warum? Gestern Abend habe ich auch so den Satz erwähnt, dass der Professor Schlatter gesagt hat zu seinen Studenten, liebe Brüder oder meine Herren, nicht Brüder, sondern meine Herren, sie lesen nicht richtig. Ich bin mit dem linken Bild aufgewachsen, von der Sonntagsschule an. Aber wenn ihr mal lest, hat das nicht stattgefunden. Das Rechte hat stattgefunden. Da steht nichts von in der Apostelgeschichte 9, dass Paulus mit dem Pferd nach Damaskus geritten ist. Die Künstler haben ja alle Freiheiten, auch die biblischen Geschichten darzustellen, wie sie sich das vorgestellt haben. Und manchmal glauben wir es auch. Aber somit wachsen wir auf. Eine alte Schwester in meiner ersten Gemeinde, der Herr hat sie schon heimgeholt, die hat mir Geschichten erzählt aus der Kindheit Jesu. Ich sage, liebe Schwester, woher hast du das? Ja, meine Mutter hat mir das erzählt, dass der junge Jesus tote Vögel von der Straße aufgenommen hat und in die Luft geworfen hat und die haben sie geflogen. Und meine Mutter war so glaubwürdig und die sagt, das steht in der Bibel. Merken wir, unser Christentum hat seit 2000 Jahren die Form eines Baumkuchens. Kennt ihr das? Ich habe als einen ordentlichen Beruf gelernt, das war Bäcker. Und der Baumkuchen kriegt eine Schicht nach der anderen. Und hat sich so viel rumgesetzt um unser Christsein heute, nach 2000 Jahren. Und ich denke, in der Beziehung müssen wir mal wieder eine Reformation stattfinden, um all das abzuklopfen, was im Neuen Testament und im Alten Testament nicht zu finden ist, was mit unserem Glauben zu tun hat. Und uns lösen von deutscher Weihnacht und auch ganz besonders von bayerischer Weihnacht. Der Apostel Paulus geht also nicht leichtfertig um, wenn er sagt, Gott ist mein Zeuge. Und außerdem alles, was er der Gemeinde zu sagen hat, holt er vom Herrn der Gemeinde persönlich ab. Er ist im ständigen Gespräch mit ihm. Und dieser Herr ist ja, so sagt er es hier in diesem Text, dieser Herr ist ja, er ist nicht ja und nein zugleich, sondern er ist ja. Der unwandelbare Jesus Christus hat ein Ja zum Apostel Paulus mit allen Schwachheiten, die er mit sich trägt. Jesus sagt Ja zu einem, der die Gemeinde verfolgt hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Apostelgeschichte 9. Er hat die Gemeinde verfolgt. Und zu diesem Menschen hat Jesus Ja gesagt. Ich brauche den. Jesus sagt Ja zu einem, dem die Gemeinde verhasst war. Jesus sagt Ja zu einem, deren frommer Ich-Bezogenheit auf dem falschen Weg war. Er hat es ernst gemeint, der Pharisäer Paulus. Jesus sagt Ja zu einem, der sich als den größten Sünder erkennt. Mein Theologiedozent sagt immer, schade, dass Paulus mir das schon weggenommen hat. Eigentlich fühlt er sich als der größte Sünder vor dem Herrn. Aber es ist nun mal ein Satz im Neuen Testament und da komme ich nicht drüber weg. Dieses Ja Gottes gab dem Apostel Paulus Stabilität und Sicherheit. Auch dann, als ihm Misstrauen und Vorwürfe bedrängten. Jesus sagt Ja auch zu dir. Und dieses Ja ist nicht zeitlich begrenzt, so wie wir es heute in den Firmen wieder haben. Wie viele leiden darunter, die nur für ein halbes Jahr planen können und dann wieder warten und wieder warten. Ist zur Masche geworden in unserer Gesellschaft. Dieses Ja, das Gott zu dir spricht, gilt in alle Ewigkeit hinein. Gott hat nicht nur Ja gesagt, er hat das Ja auch bestätigt. Er hat sein Ja bewiesen in Jesus Christus. Denn bei ihm gilt, versprochen ist versprochen. Alles, was er dir versprochen hat, ist in Jesus Christus zusammengefasst. Was hat Gott uns alles versprochen? Kleidung, Nahrung, alles, was gut für uns ist. Und lies mal die Geschichte des alten Volkes Israel. 40 Jahre in der Wüste. Und wisst ihr, was dann steht? Die brauchten keinen Schuhmacher. Die Schuhe haben 40 Jahre ausgehalten in der Wüste. Und das war keine Wiese oder weicher Waldboden. Wart ihr schon mal in der Wüste? Ich noch nicht, kenne das nur von den Fotos her. Aber da sind Steine, da ist Staub. Und sie brauchten in diesen 40 Jahren die Sandalen nicht zu wechseln. Die Ägypter haben gute Arbeit geleistet damals. Jesus schickte seine Jünger ohne einen Drachmen oder wir würden sagen, ein Cent in der Tasche los. Es war ihnen verboten, Geld mitzunehmen. Doch keiner von ihnen ist verhungert oder erfroren. Zu Gottes Versprechung gehört auch, dass sich gar nicht so gut anhört. Römer 6, Vers 23. Die Sünde wird mit dem Tod bezahlt, sagt er dort. Ist auch ein Versprechen Gottes. Die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Ist das nur über die ganz schlimmen Menschen gesprochen? Die Taugenichtse? Nein, auch die Guten sind gemeint. Denn keiner von uns ist gut. Darin sind die Menschen gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Boah! Und dabei wollen wir uns auch immer anschmeicheln, oder? Vor Gott gilt das nicht. Gott hat dem Adam und seiner Frau versprochen, ihr müsst sterben, weil ihr mir nicht gehorcht habt. Todesurteil. Versprochen ist versprochen. Und dieses versprochene Todesurteil hat er in Jesus erfüllt. Gott musste so handeln, denn versprochen ist versprochen. Und was aus diesem Versprochen geworden ist, für Jesus bedeutete das Versprechen Gottes an seine Geschöpfe, an seine Schöpfung, sterben. Weil Gott uns versprochen hat, dass der Lohn der Sünde der Tod ist, musste Jesus für uns bezahlen, musste er dafür einstehen. Aber was keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte, er nimmt uns an. Hoffnung für alle, Römer 3, Vers 24. Was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte, er nimmt uns an. Er sagt zu uns, den Todeskandidaten, ja. Und dieses Ja bestätigt er jedem, der dieses Glauben annimmt. Wer bisher von sich dachte, ich bin nichts wert, ich tauge nichts, ich werde von anderen geschnitten, ich werde gemieden, der hört von Gott, du bist mir sehr viel wert. Sehr viel. Und darum mache ich dich innerlich fest. Gott sieht dich als sein Kind an. Gewollt, nicht ungewollt. Kein Zufallsprodukt, sondern ganz bewusst. Ist das nicht wunderbar? Für deine Eltern magst du ein Zufallsprodukt gewesen sein. Für Gott nicht. Gott sieht dich als sein Kind an. Wer wollte gern Prinz und Prinzessin sein? Habt ihr als Kinder keine Fantasie gehabt? Ich zog als Prinz mit einem silber angemalten Schwert, das mein Onkel so ein langes Ding gebastelt hat, durch die Gegend. Und wenn es ging, auch noch eine Krone auf. Ich wollte gern Prinz sein. Pferd hatte ich nicht, noch nicht mal ein Steckenpferd. Aber ich wollte Prinz sein. Du bist es wirklich. Du bist es wirklich. Und ich auch. Nicht nur im Traum, sondern in Wirklichkeit. Die Bibel sagt es so, Gott ist es aber, der uns gesalbt hat hier. Vers 21. Der uns gesalbt hat. Gesalbt wurde im Volke Gottes. Wer? Könige. Könige. Die wurden gesalbt. Und du bist ein gesalbter Gott. Ist das nicht wunderbar? Ein Königskind bist du. Und damit kam zum Ausdruck, Gott hat Ja gesagt. Du bist nun Prinz und zur Prinzessin bestimmt. Auch solche Leute laufen nicht einfach nur so durch die Gegend. Könige haben einen aufrechten Gang. Und sie haben auch eine Aufgabe zu erfüllen. Daran wird auch deutlich, Gott meint es ernst mit uns. Gott meint es ernst mit dir. Gott meint es ernst mit mir. Und er hat wichtige Aufgaben für dich. Wichtige. Er sagt nicht, ach, lass das mal, das kannst du doch nicht. Gott bestätigt sein Ja, indem er dich versiegelt. Indem er dich versiegelt. So heißt das hier. Auch so ein Wort, das kaum noch verstanden wird. Die Bibel Hoffnung für alle sagt es so. Er drückt uns seinen Siegel auf, wir sind sein Eigentum geworden. Und hier ist ein Satz, der im Altertum sehr bekannt war. Die ersten Leser dieses Briefes von Paulus an die Korinther haben das verstanden, was er sagte. Für uns vielleicht nicht so, Und deshalb gibt es ja die Pastoren, die dann erst so ein bisschen was erklären. Damals gingen die Kaufleute nicht ins Internet und haben Ware bestellt, sondern sie sind über den Markt gegangen. Und dort waren die Landwirte. Sie haben dort ihre Ware ausgebreitet, unter anderem auch Hafer, Korn und alles, was dazugehört. Das war haufenweise auf dem Marktplatz. Und dann kommt so ein Großkopferter, hat einen Stab in der Hand, der nicht nur ein Wanderstab war, sondern auch ein Siegelstab. Hat gesagt, hier, das Korn gut, was kostet's? Und als sie handelseinig wurden, hat er seinen Stab genommen und hat diesem Haufen Korn den Stempel aufgedrückt. Und jetzt gehörte es nicht mehr, anders wie bei den Geschäftsbedingungen bis zur kompletten Bezahlung ist das unser Eigentum. Von dem Augenblick an gehörte dieser Kornhaufen dem Käufer. Und dieses Bild gebraucht der Apostel Paulus und gebraucht die Bibel, wenn wir das so lesen. Er hat uns den Siegel aufgedrückt. Wir gehören nicht mehr uns, wir gehören jetzt nicht mehr irgendjemand, sondern wir gehören Gott. Und darauf können wir stolz sein. Und Gottes Siegel ist sein Geist. Und ist ein Geist sichtbar? Habt ihr schon mal einen Geist gesehen? Ich habe noch keinen Geist gesehen. Ist der Heilige Geist sichtbar? Nein. Was ist denn sichtbar? Die Frucht des Geistes. Und die ist ganz klar definiert. Und hier möchte ich auch mal aufrühren. Es geht nicht um Früchte des Geistes, sondern da steht Frucht in Einzahl. Und die Frucht des Geistes ist Liebe. Und alles, was dann folgt, ist eine Auswirkung der Liebe. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Wir brauchen uns also nicht verzetteln. Wir brauchen nur Liebe an den Tag legen. Liebe zu Gott. Liebe zu den Menschen, in der Familie, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft. Die Eigenschaften der Liebe sind breit angelegt. Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Das alles gibt Gott dir, denn er hat Ja gesagt. Und darum sind wir fähig, zueinander auch Ja zu sagen. Alles Ja, das wir zu anderen, auch zu den schwierigen Menschen sagen können, wurzelt in Gottes großartigem Ja zu dir und auch zu mir. Gott sagt Ja zu dir. Teil das doch den Menschen in deiner Umgebung heute mit oder morgen oder übermorgen. Mach das zu einem Lebensprinzip. Zeig ihnen, zu mir hat Gott Ja gesagt und wenn er zu mir, dem zweitgrößten Sünder nach Paulus, Ja gesagt hat, dann sagt er auch zu dir Ja. Amen.